herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder beieinander sind heute. Wir wollen still werden. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen wunderbaren Sonntag. Wir loben und preisen dich, dass du es so gut mit uns meinst. Wir freuen uns über die Blumen und das Vogelgezwitscher und über alles, was du geschaffen hast. Es ist so herrlich und wir danken dir, dass wir in dieser Welt leben dürfen und dass wir uns jetzt hier treffen dürfen, ohne dass wir Angst haben müssen. Danke, dass wir jetzt mit dir rechnen dürfen, dass du da bist und dann auf dein Wort hören dürfen. Sei du mitten unter uns und segne du uns diesen Abend. Amen. Wir haben in letzter Zeit war es ja so, dass es überwiegend über den Korintherbrief ging, also die Zeit nach Jesu Himmelfahrt, die Zeit danach, nach Pfingsten. Und jetzt machen wir einen großen Schritt rückwärts ins Neue Testament, und zwar in das Evangelium vom Lukas. Lukas, der Arzt, der den Bericht aufgeschrieben hat von Jesus, alles das, was er erforscht hat, alles aufgeschrieben hat und dann eben natürlich später auch die Apostelgeschichte. Aber es beginnt jetzt eben mit dem Lukas-Evangelium. Und in dem Lukas-Evangelium beginnt er jetzt mit der Ankündigung der von der Geburt vom Johannes. Und diese Person, Johannes, der Täufer, ist uns allen vertraut. Aber ich wollte ganz kurz noch mal ein bisschen einen Rückblick halten. Er ist derjenige, der Jesus den Weg bereitet. Wie fängt es an? Zacharias war ein Priester und hat in einem Monat mal Dienst gehabt und war dann im Allerheiligsten im Tempel. Und da trat ein Engel zu ihm und hat ihm dann berichtet, dass er einen Sohn bekommen wird, den er Johannes nennen soll. Johannes, das kommt von dem anderen Namen Jochanan und das heißt, der Herr begnadigt, also der Herr ist gnädig. Und er sagt ihm weiter in dieser Verheißung, dass dieser Johannes, also sein Kind, die Menschen, viele Menschen zu Gott zurückführen wird, um das Kommen vom Messias vorzubereiten. Zacharias war dem Ganzen nicht so ganz geheuer, weil er gesagt hat, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich bin alt, meine Frau ist alt. Ist irgendwie eine Parallele zum Abraham, habe ich gedacht, wenn man das so ein bisschen liest. Und ihm war das nicht so ganz klar, wie das Ganze funktionieren soll. Aber der Engel sagte dann zu ihm, du wirst verstummen, solange bis dieser dein Sohn geboren wird. Und wir müssen uns das mal vorstellen, wenn der Zacharias rauskommt aus dem Allerheiligsten, die ganzen Leute stehen um ihn rum, er kann nicht mehr reden, kann ja praktisch bloß noch mit den Händen fuchteln und ihnen klar machen, sie sollen jetzt wieder heimgehen. Und die Leute haben sich natürlich schon auch Sorgen um ihn gemacht und ihnen, wie der Lukas berichtet, war schon klar, dass er etwas ganz Besonderes erlebt haben musste. Und seine Frau Elisabeth wird schwanger. Das andere, was dann noch passiert mit Elisabeth, Maria, das lassen wir jetzt mal weg, das könnt ihr alles selber lesen. Außerdem wisst ihr wahrscheinlich, die meisten wissen, um was es geht. Und Elisabeth hat sich 5 Monate zurückgezogen und dann nach 9 Monaten kam dieser Johannes zur Welt. Und da ging es dann darum, wie er auf der Welt war, ja, wie soll das Kind heißen? Und dann wurde ihm wurde gesagt, ja, so oder so haben sie verschiedene Vorschläge gemacht. Und in dem Augenblick konnte Zacharias wieder reden. Er soll Johannes heißen. Die umstehenden Leute waren gar nicht so ganz damit einig, weil es heißt doch in deiner Familie niemand Johannes. Aber er blieb dabei, er wusste, er hatte den Auftrag von diesem Engel bekommen, er soll ihn Johannes nennen, also Gott begnadigt. Und dann geht es ihm ähnlich wie später dann auch der Maria, dass er einen Lobgesang anstimmt auf Gott, der ja, sich seiner erbarmt hat, auch seiner Frau, die ja kinderlos wissen wir ja, dass das immer als eine gewisse Strafe von Gott angesehen wurde. Und er hat einen Lobgesang angestimmt und hat gesagt, du aber Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, seinen Weg bereiten. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Und da steht noch etliches andere drin, das dürft ihr dann alles selber nochmal lesen, aber das war so das Wichtige zusammengefasst, was er, wie er Gott gelobt hat. Und dann steht nicht mehr viel drin, Lukas schreibt gar nicht mehr viel über ihn, es heißt nur, Johannes wuchs heran und sein Geist wurde stark. Also er wuchs nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig und geistlich vor allen Dingen auch. Und dann kommt ein Satz noch, dann zog er in die Wüste. Und mit diesem Satz höre ich jetzt auf und dann beginnt jetzt eigentlich dieses Kapitel, über das wir heute hören, und zwar Lukas 3, 1 bis 22.
Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf. Wir haben einen längeren Abschnitt und wer eine Bibel dabei hat, darf sie gern aufschlagen. Sicherlich einfacher, am Text dran zu bleiben, als nur zuzuhören. Aus Lukas 3 lese ich Verse 1 bis 22. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea, und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Landesfürst von Abilene. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, von dem wir gerade schon gehört haben, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut! Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und er wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu. Er warf Johannes ins Gefängnis. Und es begab sich, Als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Da steckt jetzt unheimlich viel drin und man könnte jetzt, da ein paar Abende mit füllen. Ich habe mich mal auf einen Gedanken versucht zu beschränken und wenn ihr noch mehr lesen wollt oder hören wollt, in der Gemeinschaft habe ich ja was dazu geschrieben. Wer hat es denn schon gelesen? Okay, die dürfen jetzt wieder gehen. Nein. da steht noch ein bisschen was drin, auch ein paar Gedanken, die ich vielleicht heute Abend nicht anspreche. Aber so der eine Gedanke, der mir wichtig wurde, ist eigentlich: Bin ich vorbereitet? Sind wir vorbereitet? Bist du vorbereitet? Vorbereiten tun wir uns ständig auf irgendwas. Ja, man kann sich auf Klassenarbeiten vorbereiten, auf Prüfungen vorbereiten, auf den Arbeitsalltag vorbereiten, auf den Besuch beim Kunden. Ich habe mich auf die Predigt hier vorbereitet. Wäre auch schlecht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Würde ich mich vielleicht auch nicht gut fühlen, ja, so ganz unvorbereitet zu kommen und dann einfach mal irgendwas zu sagen. Ihr habt euch auf den Besuch hier heute Abend vorbereitet, denke ich mal. Also zumindest vielleicht irgendwie nochmal überlegt, ist das passend, was ich anhabe? Sehe ich so aus, wie ich aussehen sollte, wenn ich unter Menschen gehe? Man bereitet sich vor, so ein kleines bisschen äußerlich, aber vielleicht auch innerlich, wenn man irgendwo hingeht. Warum eigentlich? Warum bereitet man sich überhaupt vor? Ich denke, um in der Situation, in die man hineingeht, in die man hineinkommt, dann irgendwie auch bestehen zu können. Manches wäre ja auch peinlich. Ja, nehmt an, ihr habt schon euren Schlafanzug an und dann sagt auch, jetzt wollte ich doch noch in die Gemeinschaftsstunde gehen. Ach komm, ja, gehe ich halt, wie ich bin. Ich meine, manchen Leuten ist das nicht peinlich vielleicht, aber es könnte trotzdem irgendwie peinlich sein. Oder ich würde jetzt ohne Predigt kommen und sagen, ich habe nichts vorbereitet, also könnt ihr nachlesen. Genau, tschüss. Wäre auch ein bisschen peinlich, irgendwie so ganz unvorbereitet zu kommen. Ja, und manche Vorbereitungen sind ja auch lebensentscheidend. Ja, hängt vielleicht von der Prüfung ab, wie dein Leben weitergeht. Schaffst die Prüfung, kommst weiter oder scheitert vielleicht auch mancher Traum von einem Beruf oder ja, was man sonst für Träume hat. Nun geht es hier gar nicht um so eine normale Vorbereitung in unserem Text, sondern es geht um die Vorbereitung der Begegnung mit Gott. Wie bereitet man sich eigentlich vor auf die Begegnung mit Gott? Der Lukas, so ganz Historiker, Geschichtsschreiber, also er war Arzt, er war in dem Sinne Wissenschaftler, er ist wissenschaftlich an die Dinge rangegangen, fängt hier an mit der Aufzählung erstmal, wer waren damals so die Mächtigen in der Zeit? Ja, wer war der Kaiser, wer waren die Landesfürsten, wer war der Statthalter in Jerusalem, wer hatte sozusagen die politische Macht in der Hand? Er zählt hier einige auf, so politische Persönlichkeiten, die wirklich weitreichende Mächte hatten, die konnten über Leben und Tod von vielen Menschen entscheiden. Und dann waren auch die geistlichen Machthaber, die als hohe Priester eingesetzt waren. Aber alles muss in den Hintergrund treten, die werden nur so am Anfang so aufgezählt als Kulisse. Ja, das sind die Statisten, mehr nicht. Das sind eigentlich die überhaupt keine Rolle spielen im ganzen Geschehen, außer dem Ding in Zeit und Raum ein Datum zu geben, sagen, dann ist es passiert. Ja, als die und die regiert haben, das andere ist nicht wichtig von denen. Sondern was wichtig war, sind zwei Männer. Zwei Männer, die auftreten und die von Gott in diese Welt geschickt werden. Der erste ist der Johannes und das zweite ist Jesus, der Christus. Und wenn man das so nimmt, dann muss man eigentlich sagen, die wichtigsten Ereignisse in dieser Welt werden nicht von Menschen bestimmt. Die wichtigsten Ereignisse in dieser Welt, die werden von Gott bestimmt. Der erste von den beiden, der Johannes, der bereitet die Menschen auf das Kommen von Gott vor. Und in Jesus Christus kommt dann Gott selbst zu den Menschen. Aber jetzt nochmal die Frage, wie bereitet man sich denn vor, wenn Gott kommt? Ist das eigentlich auch eine Frage, die für uns wichtig ist? Ich denke schon, weil Gott kommt zu den Menschen. Dieses Kommen ist noch nicht abgeschlossen. Das Kommen hat damals angefangen, als Jesus in diese Welt kam, mit Geburt, mit seinem öffentlichen Auftreten, Bekreuzigung, mit Auferstehung. Aber das Kommen zu den Menschen ist noch nicht abgeschlossen. Das ist erst abgeschlossen, wenn er wiederkommt. Die ganze Phase, in der wir leben, ist ein einziges Kommen Gottes zu den Menschen. Und deswegen ist die Botschaft damals die gleiche wie heute. Und wir haben das auch, und wir sehen das auch. Johannes hat gepredigt, tut Buße. Und was haben die ersten Jünger gepredigt? Die haben gepredigt, tut Buße. Ja, also eigentlich die gleiche Predigt kehrt um zu Gott. Also es ist immer noch das gleiche Geschehen von damals wie auch heute. Natürlich nach dem Kreuz noch mit einem anderen Blickpunkt zurück aufs Kreuz, aber es geht immer noch ums Gleiche. Gott kommt zu den Menschen und wie bereitet man sich drauf vor? So wie damals nur die Politiker so den Datumsrahmen gegeben haben, wird man sich vielleicht auch später einmal nur an die Politiker erinnern, wie sie auch heißen mögen, ob sie dann Merkel heißen oder Biden oder wer auch immer, die damals regiert haben, als eben Jesus wiederkam. Das Entscheidende ist nicht, wer da regiert hat. Das Entscheidende ist, dass Jesus wiederkam in diese Welt. Wie bereitet man sich auf die Begegnung mit Gott vor? Jesus wird kommen, jeder Mensch, so lesen wir hier, alle Menschen werden den Heiland sehen. Das ist die Verheißung. Alle Menschen werden ihn sehen. Alle Menschen werden ihm begegnen. Wie bereitet man sich auf ihn vor? In diesem prophetischen Wort, was hier der Lukas zitiert oder was Johannes da zitiert, da ist so ein anschauliches Bild. Da geht es darum, ein Herrscher kommt zu einem Volk. Und damals hat man, damit dieser Herrscher, diese wichtige Person, möglichst schnell durchs Land ziehen konnte und an sein Ziel kam, hat man die Wege vorbereitet. Ja, das waren ja keine so Autobahnen wie bei uns, sondern eher so, wie bei uns halt so die Waldwege, so ein bisschen kurvig und hoch und runter. Und dann hat man tatsächlich angefangen, die Hügel abzutragen und die Täler zuzuschütten, ja, dass die Straße möglichst eben ging, nicht immer so runter und hoch. Man hat die Kurven rausgemacht, wo es irgendwie möglich war, damit der Weg möglichst gerade war. Man hat die Steine weggeräumt, damit einfach und schnell die wichtige Person dorthin kommen konnte, wo das Ziel war. Eigentlich ein tolles Bild, was man sich so mal vor Augen halten kann. Und was auch die Bedeutung klar macht, so die normalen Menschen, die sozusagen die Straße ziehen, ja, für die macht man das nicht. Aber wenn diese wichtige Person kommt, wird plötzlich alles in Bewegung gesetzt, damit der Weg bereitet wird. Und wie viel wichtiger ist es, wenn Gott zu den Menschen kommt, dass man ihm den Weg bereitet. Denn das Kommen Gottes ist ja keine Nebensache, irgendwas, was halt auch mal passiert in dieser Welt. Das ist die Hauptsache. Aber Gott geht es ja nicht um Äußerlichkeiten. Wir müssen das jetzt ja nicht wirklich umsetzen. Also wir müssen jetzt nicht einfach gucken, dass wir unsere Straßen möglichst nochmal erneuern und den Asphalt nochmal ein bisschen glatter machen und so, damit Gott so möglichst schnell hier durch das Land rollen kann. Sondern es geht Gott ja um was anderes. Es geht ja Gott um das Innere, um das Herz des Menschen. Ihm geht es sozusagen um die Autobahn ins Innere, um die Autobahn zum Herz eines Menschen. Und wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Wie trägt man die Hügel ab und schüttet die Täler zu? Wie macht man das? Johannes sagt, tut Buße. Tut Buße. Und lasst euch taufen. Die zwei Dinge nennt er. Tut Buße und lasst euch taufen. Und das klingt dann auch später weiter an. Die Taufe bekommt nochmal eine andere Bedeutung oder einen anderen Schwerpunkt. Aber die Buße oder die Predigt von der Buße, von der Umkehr, bleibt erstmal die gleiche. Also am Ende vom Lukas-Evangelium lesen wir dann, dass über Jesus gesagt wird, dass von ihm gepredigt wird in seinem Namen die Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Die Umkehr. Apostelgeschichte 17, Vers 30, da redet der Paulus in Rom und sagt, dass Gott nun gebietet, alle Menschen, dass sie Buße tun, dass sie umkehren. Also weltweit, ein weltweites Gebot Gottes, tut Buße, kehrt um. Gibt es noch ein paar andere Stellen. Eine, die die Taufe auch mit der Buße verbindet, Apostelgeschichte 2,38, wo Petrus predigt und sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Tut Buße. Was klingt da eigentlich in einem an, wenn einem das zugerufen wird? Tut Buße. Da können verschiedene Sachen anklingen. Wir sind auch geprägt von der Sprache, in der wir leben, mit der wir unterwegs sind. Wenn man mal nach Buße guckt, findet man relativ schnell den Bußgeldkatalog. Ja? Damit beschäftigt sich der ein oder andere, der vielleicht öfters mit dem Auto unterwegs ist. Der Bußgeldkatalog, was bedeutet das? Du bist zu schnell gefahren, du hast gegen ein Gesetz verstoßen und jetzt bekommst du ein Bußgeld und damit, wenn du das bezahlst, ist sozusagen die Strafe abgetragen. Ja, dann hast du Buße getan. In dem Sinne verstanden, würde man Buße verstehen als etwas, du hast was Falsches getan, jetzt frag mal, was du tun musst, um das Falsche wieder gut zu machen. Aber so ist tatsächlich auch oft das katholische Verständnis von Buße. Aber es ist nicht das Verständnis, was die Bibel darlegt. Es ist nicht das Verständnis, was Jesus darlegt, sondern Buße heißt mal ganz wortwörtlich übersetzt Umdenken, Metanoia, Umdenken, ein neues Denken, ein anderes Denken. Also tu Buße heißt, fang an, neu zu denken, anders zu denken. Vorher hast du dein Leben ohne Gott gedacht. Jetzt fang mal an, dein Leben mit Gott zu denken. Vorher hast du nicht gefragt, was Gott will. Jetzt fang mal an zu fragen, was Gott eigentlich will. Vorher hat dich die Beziehung zu Gott nicht gekümmert. Jetzt frag mal, wie das geht, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Tu Buße. Vorher hast du an Gott vorbeigelebt. Jetzt richte dein Leben neu aus, auf ihn hin. Das bedeutet Buße, das ist eigentlich eine innerliche Umkehr, ein neues Denken über den eigenen Weg und die eigene Beziehung mit Gott. Und solche Buße geht eigentlich auch einher mit einer Traurigkeit. Ja, eine Traurigkeit über das, was geschehen ist, was auch kaputt war, wo man auch falsche Wege gegangen ist. Dabei gibt es auch die Gefahr einer falschen Traurigkeit. Die falsche Traurigkeit, die ist nur traurig über das, was sie zu verlieren glaubt. Ich mach's mal an einem Beispiel. Das lässt sich an den Kindern immer am besten illustrieren. Nehmen wir an, ein Kind, also nicht unsere, ja, ein Kind klaut irgendwo. Und jetzt kommt es ans Licht. Ja, es wird aufgedeckt. Und es muss bei den Eltern antreten. Und natürlich weint das Kind. Es gibt zwei Gründe, warum es weinen kann. Eine echte und eine falsche Traurigkeit. Die falsche Traurigkeit, die ist einfach traurig, weil man jetzt erwischt wurde, weil man wahrscheinlich eine Strafe bekommt, die man nicht haben will, die unangenehm ist. Und weil es eigentlich, ja, weil man das Gefühl hat, es wird einem was weggenommen vom eigenen Leben, ja, von ich werde erst ja bestraft, keine Ahnung, vielleicht kriege ich eine Woche Hausarrest oder ich darf eine Woche nicht mehr raus. Und dann weine ich darüber, weil das jetzt einfach so schlimm sich anfühlt. Aber es ist kein Weinen über das, was man getan hat, auch kein Weinen über die Enttäuschung, die man vielleicht seinen Eltern zugefügt hat, über den Bruch in der Beziehung. Das wäre nämlich das echte Weinen. Das falsche Weinen endet darin, dass man sagt, beim nächsten Mal stelle ich mich klüger an. Ja, lasse ich mich nicht mehr erwischen. Was habe ich also falsch gemacht? Ich habe mich erwischen lassen, jetzt muss ich es besser machen. Ich darf mich halt nicht mehr erwischen lassen, muss halt besser klauen. Während die echte Traurigkeit sich fragt, oder sagt, ich will das nie wieder tun. Ja, ich habe hier die Beziehung verletzt. Ich habe hier was wirklich Falsches getan. Ich will das nicht mehr tun. Ich bin traurig über mein eigenes Verhalten. Also echte Buße geht einher mit echter Traurigkeit, mit einer echten Traurigkeit über das eigene Verhalten und auch mit dem, dass man mit Gott die Beziehung belastet oder gebrochen ist. Dass da irgendwas zwischen Gott und mich gekommen ist. Und das ist doch einfach schön wäre, wenn das wiederhergestellt würde. Und wir merken schon nur, bei dieser echten Traurigkeit ist auch nachher eine echte Beziehung möglich. Bei einer falschen Traurigkeit wird der Mensch, sage ich mal, so äußerlich sieht das vielleicht gleich aus erstmal, aber der Mensch wird nachher wieder so handeln und nur noch gucken, dass er es eben geschickter anstellt, dass er vielleicht nicht so leicht erwischt wird. Tut Buße, okay. Also jetzt weiß ich, in meinem Leben ist was falsch gelaufen. Jetzt bringe ich diese Schuld mit, aber was mache ich jetzt mit dieser Schuld? Ich weiß, ich habe viele Dinge getan, habe ja nicht nach Gott gefragt. Sein Wille war mir auch egal, jetzt weiß ich, was er will. Jetzt merke ich, ich habe viele Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind, aber was mache ich jetzt damit? Ich kann ja kein Bußgeld zahlen, damit das in Ordnung kommt. Ich kann das ja nicht wieder gut machen. Ja, viele Dinge in unserem Leben, das merken wir auch im Alltag. Hast du mal ein falsches Wort gesagt, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Die Beziehung ist erstmal belastet. Du kannst ein Geschehen, ein falsches Geschehen nicht einfach ausräumen. Das besteht nun mal. Also was macht man jetzt mit der Schuld? Und hier lesen wir eben von der Taufe. Gott ist bereit, dem Menschen die Schuld sozusagen abzuwaschen. Die Taufe, die wurde hier zum ersten Mal sozusagen in der Bibel lesen wir davon, dass die Taufe jetzt von jemandem vollzogen wird. Sonst war Taufe immer etwas, jemand hat sich selber untergetaucht im Judentum. Aber hier schickt Gott einen Mann los und sagt, taufe die Menschen, reinige sie. Ja, die wollen, die Buße tun wollen, reinige sie als Zeichen, dass ihnen die Schuld abgewaschen und vergeben ist. Gott ist bereit, Sünden zu vergeben. Und diese Reinigung kann eben nur von Gott ausgehen, denn Gott ist auch nicht verpflichtet dazu, das zu tun. Also kein Mensch hat einen Anspruch darauf und sagt, Gott, du musst mir vergeben. Ja, jetzt habe ich doch so geweint über meine Schuld. Ja, so kommen manchmal auch wieder manche Kinder daher. Ja, jetzt habe ich doch gesagt, es tut mir leid, jetzt musst du doch auch wieder fröhlich sein. Ja, es gibt keinen Anspruch auf Vergebung. Vergebung ist immer ein Angebot und das kann man annehmen oder eben auch nicht, aber man hat kein Recht darauf. Johannes sagt, wenn ihr dann so ein neues Leben angefangen habt, also ihr habt, wart echt traurig über eure gebrochene Beziehung mit Gott, ihr habt euch jetzt taufen lassen, dann muss dieses neue Leben, dieses neue Denken, das muss auch sichtbar werden in eurem Leben. Ja, es muss was geschehen, es muss Früchte tragen. Sonst ist das alles nutzlos. Sonst war es eben doch nur Geschwätz und so eine äußerliche Geschichte. Das neue Leben muss sichtbar werden. Und das gilt heutzutage genauso. Wenn man ein neues Leben eingetreten ist mit Jesus Christus, wenn man gesagt hat, es tat mir leid, wie ich gelebt habe. Ich möchte auch jetzt mit dir leben. Wenn man Vergebung empfangen hat, die heute nicht durch die Taufe in dem Sinn geschieht, sondern unterm Kreuz, weil Jesus für uns gestorben ist. Da muss dieses neue Leben sichtbar werden. Es reicht eben nicht zu sagen, ich bin noch getauft, ich bin noch konfirmiert, ich habe eine christliche Familie oder ich habe gute Beziehungen zum Pfarrer. Da war ich mal in einem Vorstellungsgespräch mit einer jungen Frau, die Lehrerin werden wollte in einer christlichen Schule. Und sie hat immer erzählt, was sie für gute Beziehungen zum Pfarrer hat. Ja, und wie sie in der Konfirmandenarbeit mit dabei ist. Und dann habe ich gefragt, ja, und warum sollte Gott sie in den Himmel lassen? Und da hat sie keine Idee gehabt. Das wusste sie jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sie gedacht hat, der Pfarrer tritt dann da oben für sie ein und sagt, die kenne ich, die hat in meiner Konfirmandenarbeit gut mitgearbeitet. Ich überspitze das ein bisschen, eigentlich ist das sehr traurig. Ja, die hat Religionspädagogik studiert und wollte Rallye-Lehrerin sein und werden. Aber sie wusste nicht, wie man den Eintritt bekommt in den Himmel, wie man Gott begegnet. Sie wusste nichts von Jesus Christus, der die Schuld auf sich genommen hat. Eben nicht die Beziehung retten einen und nicht die christliche Familie, nicht Taufe und nichts, sondern Jesus Christus rettet. Und dieses neue Leben mit Jesus muss dann auch Früchte tragen. Und ich glaube, es sind keine anderen Früchte als die, die der Johannes hier auch da den Menschen nennt. Was sagt er ihnen denn? Dreimal kommt die Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun? Jetzt waren wir bei dir, jetzt haben wir gemerkt, wir waren falsch unterwegs, jetzt hast du uns getauft, aber was sollen wir denn jetzt tun? Ja, da kommt das einfache Volk, da kommen die Zöllner, da kommen die Soldaten und alle fragen, was sollen wir tun? Und Johannes nennt ihnen drei einfache Sachen, die jeder Mensch sofort in seinem Leben umsetzen kann. Er sagt nicht, also studiert jetzt Theologie, werdet alle irgendwie hier große Wanderprediger oder so. Den ersten sagt er, seid barmherzig. Seid barmherzig, habt den Blick für die Not des anderen. Du hast zwei Hemden, du hast zwei Unterkleider oder zwei Mäntel. Das ist ja nicht allzu viel, oder? Also, ich weiß nicht, wie viele Jacken ihr so habt. Ja. Hast eine für Montag und eine für Dienstag und eine für Mittwoch, eine für die Gemeinschaftsstunde. Man hat ja schon ein paar. So ist ja nicht. Also zwei finde ich jetzt nicht gerade wirklich viel, aber der sagt, du hast zwei. Es gibt welche, die haben gar nichts. Ja, dann gib doch eins davon ab. Du hast zu essen auf dem Tisch. Da steht nicht, du hast eine reich gedeckte Tafel, aber du hast zu essen. Es gibt Menschen, die haben nichts zu essen. Dann gib doch ab. Einfache Taten der Barmherzigkeit. Du hast etwas. Vielleicht denkst du, genug habe ich nicht, aber du hast etwas und du hast mehr als andere, also gib doch ab. Jesus hat mal gesagt, den Armen wird es immer geben. Vielleicht gibt es bei uns nicht den Armen, der nicht unbedingt nichts zu essen hat oder nichts zum Anziehen hat, aber es gibt, in anderen sind arme Menschen, denen es an Dingen fehlt, vielleicht auch einfach mal an einem offenen Ohr. Du hast Zeit, ja, gibst du doch mal jemanden ab, der ein bisschen Zeit braucht, der sonst niemand hat zum Zuhören, mit dem er reden kann. Also mit offenen Augen durch die Welt gehen, die Menschen mal wahrnehmen und gucken, wo sind denn die Nöte der Menschen und was habe ich denn, was ich tatsächlich abgeben kann, kann jeder machen. Einfache Dinge der Barmherzigkeit. Und dann Ehrlichkeit. Ich finde es ganz spannend, dass die Zöllner kommen. Die Zöllner waren ja damals so eine verruchte, ein verruchter Beruf, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das waren die mit den Feinden Geschäfte gemacht haben, die Steuern eingetrieben haben und die Zölle für die Römer. Und jetzt hätte man doch erwartet, dass der Johannes sagt, ach ihr Zöllner, jetzt legt ihr bitte euren Dienst nieder. Ja, ihr wollt jetzt auf Gottes Seite sein, also müsst ihr doch, könnt ihr keine solche Geschäfte machen. Das sagt er ihnen aber gar nicht. Er sagt nur, sei ehrlich. Ja, du hast einen gewissen Steuersatz, den sollst du einnehmen, nimm den. Missbrauch deine Stellung nicht, um einfach mehr einzunehmen. Missbrauch deine finanzielle Macht nicht. Ich glaube, auch mir sind nicht gerufen, gleich jeden Beruf sozusagen an den Nagel zu hängen, wenn man zum Glauben kommt. Ein Politiker darf immer noch Politiker sein und ein Bankmitarbeiter immer noch ein Bankmitarbeiter. Man darf auch viel Geld bewegen, aber bei all dem sei ehrlich. Wie leicht es ist, unehrlich zu sein, sehen wir doch in der jetzigen Zeit wieder noch und nöcher. Ja, Politiker, die ihre Stellung ausnutzen, um möglichst noch irgendwie aus der Not der Menschen irgendwie Kapital zu schlagen. Ja, oder gerade diese Selbsttestgeschichten, wo wir es ja auch gelesen haben, wo eben so leicht ist zu betrügen, dass man eben die Stellung, die man hat, leicht ausnutzt, um eben das Doppelte, Dreifache oder Vierfache von dem zu kassieren, was eigentlich einem zusteht. Sei ehrlich, egal wie leicht es dir fällt, unehrlich zu sein, egal wie unkontrolliert das sein mag, sei ehrlich. Und da kann sich jeder fragen, bin ich das? Bin ich ehrlich auch dort, wo es niemand sieht? Wo es so ganz leicht wäre, unehrlich zu sein? Ob das jetzt in finanzieller Hinsicht ist oder in anderer Hinsicht, mal völlig egal. Bin ich ehrlich? Neues Denken, neues Leben, neues Handeln. Und den Soldaten sagt er, sei genügsam. Lass dir genügen an dem, was du hast. Ja, und benutze deine Macht nicht, um andere Menschen zu unterdrücken und sie für dich springen zu lassen. Die Soldaten waren damals eben eine Macht. Sie hatten eine gewisse Machtposition gegenüber dem Volk. Die konnten halt sagen, hier, mein Rucksack ist mir zu schwer, komm mal her und trag jetzt den Rucksack. Die konnten dem Simon von Kyrene sagen, jetzt kommst du her und trägst das Kreuz. Da hat der Simon von Kyrene konnte nicht sagen, nö, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ja, wenn so ein Soldat das gesagt hat, musstest du das machen. Pech gehabt, dass du dem gerade über den Weg gelaufen bist. Benutz deine Macht nicht, um andere auszunutzen. In gewisser Weise haben wir alle Machtpositionen, manchmal über andere Menschen. Und die Frage ist, lässt man sie jetzt für sich springen? Oder eben nutzt man die Menschen nicht aus und lässt sich an dem genügen, auf was man hat? Also Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, Genügsamkeit, Umgehen mit Positionen, die man hat in dieser Welt, da sagt er, wird erkennbar dieses neue Leben, was man jetzt mit Gott lebt. Und dann wird die Frage an uns, wie sieht es aus mit unserer Barmherzigkeit, mit unserer Ehrlichkeit, mit unserer Genügsamkeit? Schön auf die Uhr schauen, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Müssen wir hier noch irgendwann eine Uhr aufhängen, das mal einfach so ein bisschen. Oder brauchen so einen Schulgong, dann ist vorbei. Ja, aber noch ein letzter Punkt hier. Warum ist eigentlich diese Vorbereitung notwendig? Warum ist es notwendig, sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten? Johannes wird da relativ deutlich und sagt, weil Gott zum Gericht kommt. Weil Jesus, der kommt zum Gericht. Er kommt auch zur Rettung. Johannes verbindet beides. Er kommt zur Rettung und zum Gericht. Und das geht jeden Menschen auf der ganzen Welt an. Und Johannes nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Und ich finde das ziemlich hart. Und wenn er immer so gepredigt hat, habe ich mich gefragt, warum die Menschen eigentlich in Mengen zu ihm laufen. Ja, die laufen dahin und dann sagt er, ihr Schlangenbrut, ja, ihr Nachkommen des Teufels. Ja, die ihr mit Gott gar nichts am Hut habt. Oder die Axt ist schon an die Wurzeln gelegt. Ja, wenn ihr jetzt nicht Frucht bringt, dann wird der Baum abgehauen und wird verbrennen. Ich frage mich, wenn heute jemand so predigen würde, keine Ahnung, wie viele Leute da kommen würden. Damals strömten sie trotz allem dahin. Also es war nicht attraktiv. Man will doch lieber, dass einer einen lobt und sagt, das hast du gut gemacht. Ja, also wie du jetzt hier gelebt hast und so, das hast du gut gemacht. Das hört man gern. Aber du sagst, das war jetzt total nix, du bist völlig auf dem verkehrten Weg. Das will man nicht so gern hören. Aber es ist wichtig, weil es eben darum geht, tatsächlich auf den richtigen Weg zu kommen. Deswegen gibt Gott dem Johannes diese Worte. Und deswegen gehört zum Reden von Jesus und von der Rettung immer auch das Reden vom Gericht. Das würde sonst gar keinen Sinn machen. Was würde es denn für einen Sinn machen, dass der Heiland, der Retter in die Welt kommt und alle Menschen den sehen, wenn den keiner braucht? Gibt ja nichts. Also wovon muss ich denn gerettet werden? Dann brauche ich auch keinen Heiland, keinen Retter. Also das eine und das andere gehören zusammen. Es gibt eben das Gericht, es gibt die Verantwortung vor Gott für das Leben. Es gibt ein ewiges Getrenntsein von Gott und deswegen braucht man auch einen Retter, einen Heiland. Deswegen schickt Gott auch diesen Retter in diese Welt. Und deswegen, und das finde ich spannend, heißt es, dass der Johannes evangelisiert hat. Ja, wortwörtlich übersetzt. Heißt an einer Stelle, im Vers 18, hier steht, verkündigte ihm das Heil Und es heißt im Griechischen euangelisi, irgendwie so. Also kurz übersetzt, evangelisiert. So würde man es übersetzen. Es ist ein Wort. Er verkündigt ihnen das Heil. Im Gericht und im Reden über den Christus verkündigt er ihnen das Heil. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Und das ist wichtig. Ich denke, da drohen wir auch immer von der einen Seite so runterzufallen. Ja, wir reden gern über das schöne Leben mit Gott. Aber man muss auch reden, wovon rettet mich denn Gott? Wovon muss ich denn gerettet werden? Eben vor diesem Gericht, vor Gott nicht bestehen zu können, vor Jesus nicht bestehen zu können. Das trifft nicht immer so auf offene Ohren. Das war auch ein Geschenk zu der damaligen Zeit. Gottes Geschenk, denke ich, in die Zeit. Als Noah vom Gericht geredet hat, wie viele Leute haben sich denn bekehrt unter der Predigt vom Noah? Niemand. Ja, und er hat viele, viele Jahre an seinem Schiff gebaut und den Menschen erzählt, dass ein großes Gericht kommt und Gott die Menschen Gericht halten wird und dass es eine Rettung gibt und da gibt es eine Arche und da kann man einsteigen und dann wird man gerettet sein und er steigt letztendlich seine Familie mit ein. Das war's. 8 Menschen. Es verbindet sich in Jesus Christus eben sowohl die Rettung als auch das Gericht und das macht Johannes deutlich. Er sagt, er wird mit Heiligem Geist taufen, aber auch mit Feuer. Und das Feuer im Zusammenhang sehen wir, ist hier ein Bild fürs Gericht. Das ist nicht die Feuerflamme des Heiligen Geistes und das Brennen für Gott, sondern es ist ein Gerichtshandeln. In Jesus begegnet uns beides. Er ist der Retter und als Retter kam an die Welt, aber er wird auch der Richter sein. Und an ihm wird sich entscheiden, wo man letztendlich ist. Er sammelt die Menschen, die dieses neue Leben ausgelebt haben, die sich das haben schenken lassen, die hineingetauft wurden in den Heiligen Geist. Aber er trennt auch die Menschen ab, deren Leben hohl und leer geblieben ist, wie die Spreu, in der nichts drin ist, ja, die nicht nahrhaft ist, mit der du nichts anfangen kannst. Wie bereitest du dich auf die Begegnung mit Jesus vor? So als letzte Frage nochmal, auch zum Mitnehmen, zum Nachdenken. Bin ich bereit für diese Begegnung? Wie steht es mit meinem Umdenken, mit meinem Neudenken? Oder bin ich vielleicht manchmal auch wieder in altes Denken zurückgefallen? Auch das gibt es ja. Man hat mal neu angefangen zu denken und dann fällt man wieder zurück und vielleicht muss man nochmal neu denken. Und sagen, ja, es ist vielleicht nochmal Zeit, wirklich auch nochmal umzukehren, neu zu denken, mein Leben wieder neu Gott hinzulegen, sagen, ich will doch mit dir leben. Nichts in dieser Welt ist so wichtig wie diese Vorbereitung. Nichts. Deswegen einfach, es ist wichtig, dass wir unser Leben in die Hände von Jesus legen, uns von ihm erneuern lassen, uns von ihm hineintauchen lassen, sozusagen, in diesen Heiligen Geist und dann als erneuerte Menschen leben und das auch ausleben und einfache Früchte des neuen Lebens bringen. Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, Genügsamkeit. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater im Himmel, heute Abend hast du deutliche Worte für uns. Vielleicht deutlicher, als wir es uns wünschen würden. Weil du eben ja, uns nicht nur das Heil vor Augen stellst, sondern auch, warum wir dieses Heil brauchen, weil es auch ein Leben an dir vorbeigibt. Aber ich danke dir, dass du uns noch viel mehr aufleuchten lässt, den, in dem wir Rettung haben, deinen Sohn Jesus Christus, über den du ausgesprochen hast, dass du an ihm wohlgefallen hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um dein Leben zu geben für uns. Und dass wir uns dir anvertrauen dürfen in diesem Umkehren, in diesem Neudenken. Und dass du unser Denken neu machst, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, damit wir überhaupt neu denken können und dieses neue Leben überhaupt leben können. Dass wir überhaupt Früchte bringen können, denn du bist es doch, der diese Früchte durch uns bringt. Es ist doch deine Barmherzigkeit, die in uns groß werden soll. Es ist deine Ehrlichkeit, die uns erfüllen soll. Es ist deine Genügsamkeit, die unser Leben bestimmen soll. Ich danke dir, dass du alles schon vorbereitet hast und dass es für uns nicht eine Last ist, jetzt irgendwas umsetzen zu müssen, sondern dass wir befreit leben dürfen durch dich, ein neues Leben. Und ich bitte dich, ganz konkret für die kommende Woche, mach du uns die Augen auf für die Menschen um uns herum. Wo sind die Menschen, denen es fehlt und wir haben? Wo sind die Menschen, wo wir abgeben können? Und mach du uns auch frei von irgendwelchen Besitzgedanken, dass wir gern und fröhlich auch geben von dem, was wir haben, was du uns anvertraust. Danke, Herr, dass unser Leben in deiner Hand liegt. Und danke, Herr, dass wir uns vorbereiten dürfen auf die Begegnung mit dir, die einmal stattfinden wird. Ob wir dich sehen, wenn du wirklich in diese Welt kommst, ob wir dir begegnen, wenn wir schon gestorben sind, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es geschehen wird. Und darauf leben wir zu und wollen wir gern und froh zuleben, dir zu begegnen. Hab Dank dafür. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.